Beziehungsweise wir haben eigentlich viele Mitteilungen.
Wir hatten eine Bibelwoche in Hirschegg gehabt, eine ganze Woche über das Johannesevangelium, das Ende von Kapitel 15 bis 21.
14, oder?
Ja, genau, 14 haben wir eigentlich schon gestartet. Und deshalb können wir eigentlich einfach da nochmal die 12 Körbe voll, die noch übrig sind, zusammen und genießen, ja. Ich kann auch gerne einen kleinen Anfang machen. Wir können aus Kapitel 14 noch ein paar Verse lesen. Vers 19, auf Vers 19. Bis Vers 27. Johannes 14, 19 bis 27. Lesen wir es einfach mal alle zusammen.
Noch eine kleine Weile, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber sollt mich sehen, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da sagt Judas zu ihm, nicht der Ischariot, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch blieb. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinen Namen, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz soll nicht erschrecken und sich nicht fürchten.
Amen. Ja, Amen. Ja. Dieser Abschnitt ist sehr beeindruckend. Also ich muss sagen, das Ganze, was der Herr spricht hier in Johannes ab Kapitel 13 schon, es ist nicht so allgemein, wie er auf der Straße geredet hat, ja, sondern er spricht es sehr vertraut zu denen, die er die Seinen nennt. Ja. Die, von denen er sagt, die habe ich aus der Welt erwählt. Die hat Gott, der Vater, mir aus dieser Welt gegeben. Und sie sind mein. Ja. Diese Menschen sind für den Herrn sehr kostbar. Und mit ihnen redet er sehr, sehr offen und sehr vertraut. Und die Frage war, ja, was ist die Bedingung? Was für Menschen müssen wir sein, dass wir solche Menschen sind, die er auch die Seinen nennen kann? Und das wird auch in diesen Versen gezeigt. Ja? In Vers 21 sagt er, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben.
Amen.
Und mich ihm offenbaren.
Amen. Ja?
Es gibt doch eine Begründung, warum der Herr sich diesen Menschen so offenbart hat und nicht den Volksmengen, die ihm oft nachgefolgt sind. Es gab oft Begebenheiten, da sind Menschenmassen Jesus nachgefolgt. Aber es heißt in seinem Wort, er hat sich ihnen nicht so anvertraut. Mhm. Er hat mit ihnen in Gleichnissen geredet, die sie eigentlich gar nicht verstanden haben. Mhm. Ja. Und was war das Problem? Sie sind dem Herrn gefolgt, weil er ein Wunder zum Beispiel für sie getan hat. Mhm. Sie haben zu essen bekommen, da waren alle hungrig, dann hat er 5000 zu essen gegeben. Und dann haben sie, oh, das ist gut, da bleibe ich, ja, ich was zu essen, oder? Andere sind ihm gefolgt, weil er Menschen geheilt hat, ja. Das super, da ist jemand, der macht mich gesund, habe ich irgendwas, dann einfach nur ihn berühren, dann ist alles wieder gut, ja. Aber das Problem war, viele dieser Menschen, sie hatten eigentlich nicht wirklich ein Interesse an dem, was Jesus wollte. Und er hat das in ihrem Herzen schon gesehen. Und deshalb hat er sich ihnen gar nicht so gezeigt. Und wenn er dann mal, erst hat er gesagt, er hat sie alle ernährt, es steht auch im Johannesevangelium, und dann kann man Kapitel 6 nachlesen, dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mich essen, ja? Mein Fleisch sollt ihr essen, mein Blut trinken. Dann sind sie alle weggelaufen. Also so ein Wort, wer kann das sich anhören. Und die, die vorher ihm hinterhergerannt sind um den halben See, waren alle wieder weg. Ja? Wenn er ein Wort spricht, was dann passt nicht in deine Vorstellung, ja, wie kann das sein? Dann bist du schnell weg. Aber dann gab es auch welche, die Jünger, er sagt, Jesus sagt, ihr könnt auch gehen, wenn ihr wollt. Und sie sagen, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja. Auch wenn sie sein Wort nicht verstanden haben, in dem Moment sicherlich auch nicht verstanden haben, sie wollten nicht, sie konnten nicht weglaufen. Dieses Wort war ihnen trotzdem Leben und sie wollten es entdecken. Und hier sagt der Herr in Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Ja. Wenn wir Menschen sind, die ihn lieben, dann laufen wir nicht weg von ihm, wenn er mal was zu uns sagt, was wir nicht verstehen oder was uns erstmal vielleicht komisch vorkommt oder irgendwie nein. Dann wollen wir ihn kennenlernen, ihn verstehen lernen. Ja. Und ja, hier hat der Herr echt auch zu mir gesprochen, dass er solche Menschen sucht. Ja. Und ich möchte auch so einer sein, der ein Ohr hat, wenn der Herr was zu mir sagt. Und der auch bereit ist, es zu tun. Nicht einfach nur, weil ich ein braver Knecht bin, ja, sondern weil ich den Herrn liebe. Weil ich was von ihm geschmeckt habe, weil ich sage, ich kann zu niemand anders mehr hingehen. Und ja, das war etwas, was in dieser Zeit wirklich mein Herz berührt hat, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte wirklich mehr lernen, auch in meinem täglichen Leben, wenn du was sagst, dieses Wort anzunehmen, aus Liebe zu dir. Ja. Und wirklich diese Liebesbeziehung zu ihm noch mehr zu stärken. Amen.
Sollte der Herr lieben oder liebe der Herr, aber gerade jetzt im Johannesevangelium, finde ich, da kam ganz arg auch groß in den Kapitel, wo wir da gelesen haben, wie der Herr die Jünger liebt, gell, und sich wirklich, also wirklich alles tut, damit sie mit irgendwie, er sagt euch, keinen von ihnen verloren, gell, damit sie alle bewahrt werden. Also er bereitet sie vor, in Kapitel 14, 15 und erzählt ihnen, dass der Geist kommt. Er schickt ihnen diesen Geist, diesen Tröster, gell? Erzählt ihnen, dass der kommen wird. Und er sagt ihnen auch, er tut eigentlich alles, um sie zu bewahren, gell? Dass sie nicht erschrecke, dass sie nicht mutlos werde. Gell? Sagt er dann auch in 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Mhm. Und dann, das kam dann so gut raus in die Gemeinschaft, die Bitte Gefangennahme, gell? Sie komme und wolle ihn holen. Und dann in 18,
Kapitel 18, ne?
Kapitel 18.
Vers 8 meinst du?
Genau. Vers 4 erstmal. Da heißt, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde. Also wusste jetzt genau, okay, jetzt nehmen sie mich gefangen, sie werden mich bespucken, sie werden mich geißeln, sie werden mich schlagen, sie werden mich ans Kreuz hängen. Gell? Also der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Also nicht warte, bis sie reinkommen und sie jetzt festnehmen, sondern geht schon mal raus und sagt, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht und ich bin es. Aber auch Judas, der überlieferte, stand bei ihnen. Also nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Also eigentlich haben sie gar keine Chance gegen ihn. Ja? Da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, von diesem, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Gell? Also er geht quasi den Soldaten entgegen, sagt, ich bin's, dann, wenn es ihnen gar nicht richtig, dann, ja, sie fallen um, statt dass sie ihn gefangen nehmen. Gell? Und dann sagt er nur mal, wen sucht ihr? Gell? Also er will eigentlich verhindern, dass da jetzt noch irgendeine Handgemenge gibt, dass jetzt irgendwie seine Jünger da noch zu Schade kommen, die gut passieren können. Ich sage, okay, Jesus ist der Schlimmste, aber die anderen stecken wir jetzt auch mal noch in den Kerker. Sie sind ja mit ihm gefolgt, sondern er will das verhindern. Er geht voran, fragt und sagt, dann lass diese gehen. Also schon da steht er für sie ein. Gell? Und dann kommt der Petrus, Simon Petrus nun in Vers 12, 10, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken. War auch kritisch in der Situation. Petrus meinte, er muss jetzt damit zum Schwert, aber Jesus verteidige irgendwie. Und hätte auch gleich hier, ja, dann, wenn der Knecht zurückschlage hätte oder irgendjemand anderer, hätte es auch gleich Probleme gegeben. Aber der Herr will durch den Augenmut sagen, lass es, gell? Soll ich den Kelch nicht trinken? Also es war eigentlich, man hat eigentlich gesehen, dass mit dieser ganzen Sache der Herr immer versucht, seine Jünger zu bewahren, gell? Dass ihnen ja nichts passiert. Also so diese Liebe des Herrn, die er da hätte und die er, wo er aussieht, es gibt jetzt Schwierigkeiten, sie werden entmutigt sein, es ist eine schreckliche Stunde hier auch für die Jünger, gell? Aber er will sie da bewahren. Also auch diese kommt überhaupt im ganzen Johannes-Evangelium ja dann auch später diese Liebe, die der Herr hat, diese Sorge um die Jünger und diese, ja, auch, obwohl sie dann oft vielleicht jetzt auch gedankenlos gehandelt haben, trotzdem sorgt er sich um sie und will sie bewahren. Das fand ich halt so, so beeindruckend. Ja.
Amen. Ich wollte noch was ergänzen zu dem, was der Bruder gerade gesagt hat, das habe ich gestern Abend gelesen. Also zu dem Vers, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das habe ich gestern gelesen in Johannes 2, da ab Vers 23 bis 25, da steht, als es aber am Passa beim Fest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, dass sie seine Zeichen sahen, die er tat. Dann gibt er erstmal das Herz auf, viele glauben. Halleluja.
Und dann steht in Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und hat es nicht nötig, dass jemand ihm Zeugnis über den Menschen ablegte, denn er selbst wusste, was im Menschen war. Er wusste halt hier, was die Wurzel ist ihrer Nachfolge. Gell? Ich finde, es passt ganz gut. Gell? Es soll die Liebe sein, die uns zieht für die Nachfolge. Und sonst ist die Wurzel was anderes, und wenn ich das dann nicht bekomme, dann bin ich irgendwann frustriert, gell? Und wende mich dann ab.
Ja.
Das ist wunderbar. Aber wenn wir den Herrn lieben, dann kann er uns auch behandeln. Gell? Sehen wir auch weiter, gell?
Amen. Ich will gerade noch eine Ergänzung machen zu dem, was du gerade gesagt hast. Johannes 18, Vers 5, sie antworten ihm, also wenn sucht ihr Jesus den Nazarener, er spricht zu ihnen, ich bin. Das ist im Griechischen ganz klar, also das Es kann man weglassen, steht nicht da. Er sagt, ich bin. Und dann fallen sie um und es sei dir offenbart, ich bin Jahwe Gott. Ich bin der Ich Bin, ja, der allmächtige Gott. Ja. Und es kommt ein zweites Mal vor, als er nun zu ihnen sprach, ich bin, ich lasse es ewig weg, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und an einer anderen Stelle, das sage ich glaube ich sogar ein drittes Mal, ich habe euch gesagt, Vers 8, dass ich bin. Und wenn ihr also mich sucht, so lasst diese gehen. Das Wort im Griechischen ist I Me, heißt ich bin einfach. Ne? Ich bin fertig. Und wenn man das, an anderer Stelle sagt er auch, ich glaube, in Johannes 8, da sagt er auch, da wollen die, haben die Juden auch angeklagt und dann sagt er auch, ehe Abraham war, bin ich. Ja. Und die Juden haben verstanden, was das heißt. Sie wollten ihn sofort steinigen, weil er Gott ist. Er ist Gott. Johannes 8, ich will mal schauen. Genau, das ist Johannes 8, 57. Da sagten die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen, weil er sagte vorher, Vers 56, euer Vater Abraham hat gejubelt, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Und dann kommt diese Antwort, das ist dann 50. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, wurde, bin ich. Also er ist der lebendige Gott. Und die haben das kapiert. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und an einer anderen Stelle sagt der Herr, die Stelle habe ich nicht gefunden. Da sagt er, also über sein Seelenleben, über sein Leben, ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Und das hat der Herr hier gemacht. Der ist also, die haben ihn nicht gefangen genommen und er hat sich da irgendwo versteckt und da haben sie ihn erwischt, sondern er ging raus, wenn sucht ihn. Er hat Macht, das Leben zu lassen, und er hatte auch den Wunsch, es zu lassen, drum. So, das ist ganz souverän, ohne dass ein Mensch ihn zu irgendetwas gezwungen hätte. Er selber ist freigeliebt.
Und ich wollte auch noch ein anderer Vers lesen, Römer 8, Vers 28, da steht, und wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt, denen und Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
Amen.
Also in dieser Liebe ist doch ein großer Segen.
Das war 8, 28.
Genau.
Amen. Und er konnte auch so agieren, weil er vorher in Gethsemane mit dem Vater gerungen hat, bis er bereit war, diesen schweren Weg zu gehen. Und dann hat ihn der Vater auch gestärkt und hat einen Engel geschickt, um ihn zu stärken. Dann war alles klar, nachdem er diesen Kampf ja, eigentlich in Gethsemane ausgefochten hat.
Das zeigt ja auch der Johannesbrief ab Johannes 14 sehr stark, wie der Sohn den Vater liebt und der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn ist in dem Vater, der Vater ist in dem Sohn, der Sohn ist eins mit dem Vater, der Vater ist eins mit dem Sohn. In dieser Einheit, da geht nur so ein Weg des Leidens auf. Mhm. Zu sterben, dass das Leben hervorkommt. Mhm.
Genau. Das wird der Herr verschont uns auch nicht von Leiden.
Ja, mich hat da auch angesprochen, dass hier der Herr wirklich dieses Verlangen hat, uns den Vater zu zeigen. Mhm. Und das kam auch raus, also das ist auch in meiner Erfahrung, hier ist einfach noch Bedarf. Ja. Mhm. Der Herr selber hat diese innige Erfahrung und Beziehung mit dem Vater, wie hier rauskommt, und er möchte aber, dass wir auch diese Beziehung und den Vater so kennen.
Amen. Ja.
Und das ist einfach etwas, da ist, ja, wie gesagt, da ist bei mir auch noch Bedarf da. Und es kam auch klar raus, es ist, auch wenn sie doch eins sind, so ist es doch ein anderer Aspekt, ob ich zu dem Bruder oder zu dem Vater komme. Und da gibt es wirklich noch etwas zu gewinnen, gell? Und aus dem Grund ist es auch so kostbar, in diesem Johannesbrief wirklich, ja, zu bleiben oder vor dem Herrn zu bewegen, weil das geht auch nicht von jetzt auf nachher. Also selbst wenn ich es jetzt weiß, ja, auch wenn wir das jetzt gelesen haben, denke ich doch, das ist auch etwas, solch eine Beziehung aufzubauen. Ja. Die Beziehung zum Herrn, die ist da. Ja. Das ist also nicht so mein Problem. Ja. Da zum Herrn komme ich. Aber ich möchte wirklich auch lernen, diese Beziehung zum Vater zu bekommen. Weil dem Herrn ist es ein Anliegen, hier im Kapitel 16, Vers 25 zeigt es auch. Dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Es kommt eine Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater verkündigen werde. Es kam ja schon heraus, dass er eben nicht zum Volk so offen gesprochen hat, sondern eben zu seinen Jüngern, gell? Und sein Anliegen ist aber auch, den Vater hier zu verkündigen. Das hat er dem Volk nie gezeigt.
Ja.
Das hat er wirklich, also ich weiß es nicht, ob ihr etwas Vers wisst, wo das rauskommt, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass er diese Beziehung zum Vater irgendwie dem Volk nahe bringen konnte oder wollte. Mhm. Aber seinen Jüngern, hier in Johannes, das war ihm wichtig, dass wir einfach auch diese Beziehung zum Vater bekommen.
Amen.
Ja, deswegen, als Jesus auf dem Laubhüttenfest fest war, der hat im Tempel auch gesagt, in Johannes 7, Vers 28, da rief Jesus im Tempel, lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst ausgekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Das ist so interessant, er hat zu denen gesprochen, die im Tempel waren. Mhm. Aber am Schluss auch den Herrn kennen, ja, das hat mich auch sehr berührt, weil es gab einige, ich werde nicht die alle Verse lesen, aber wenn man diesen Abschnitt liest, bis zum Schluss von Johannes, ja, von 14 bis 20 oder 21, ja, da sieht man auch, wie dieser krasse Unterschied, wie die Religiösen gar nicht den Herrn kennen, sie werden immer böse und es wird immer mehr bloßgestellt, vor allem am Tod des Herrn oder kurz vor dem Tod, wo sie dann eigentlich kannten sie das Gesetz, weil sie dürften nicht Jesus, also sie wollten Jesus, er sollte sterben, sie dürften ihn nicht töten, und sie haben so einen Mischmasch gemacht, dass das wirklich bloßgestellt wurde. Sie haben zwar das Gesetz gekannt, haben es probiert irgendwie zu machen, aber sie haben gar nicht den Verstand, wo den Herrn, Gott, ja, ihren Gott, und sie haben nicht diese Beziehung gehabt und sie haben den Vater nicht gehabt. Aber was mich auch berührt hat, ja, Jesus offenbart sich und er kennt die Herzen von Jüngern und er wusste, dass sie, eigentlich auch das schon wissen wollten. Sie haben auch so immer wieder die Fragen gestellt. Die Offenheit war da und wie offen und so wie wir gesagt haben, so privat oder ja, wie er sich da ihnen geöffnet hat, hat so schon gezeigt, dass sie es haben wollten. Der Herr wollte ihnen das zeigen. Es hängt von einem Herzenswunsch. Und was ich auch dazu sagen wollte, ist, ich habe wirklich, mich hat beeindruckt, dass die Jünger nicht nur die Worte von Jesus gehört haben, also sie waren nicht nur dabei, was man eigentlich auch machen kann. Man kann in der Gemeinde geboren sein, alles gut wissen und kennen, aber irgendwie in den ganzen Situationen kann es dann rauskommen, dass wir doch den Herrn nicht kennen. Aber die Jünger waren doch anders und das hat mich beeindruckt, weil obwohl Jesus sich die, zum Beispiel den zwei Jüngern in andere Gestalt gezeigt hat und mit ihnen, mit den Jüngern nach Emmaus gelaufen ist, ne, haben sie gleich erkannt, das war der Herr. Und das hat mich auch sehr berührt, ja, oder? Wo der Herr dann sich geöffnet hat, gezeigt hat den Jüngern, als sie da waren, haben sie auch gar keine Zweifel gehabt. Sie haben wirklich den Herrn gekannt, so wie er ist. Und zwar nicht nach dem Äußeren, so wie die Religiösen, weil so haben sie den Herrn auch nicht gekannt. Also sie haben ihn nicht erkannt als den Erlöser, auf den sie gewartet haben, sondern sie haben wirklich das Leben des Herrn gekannt, die Jünger. Und das hat mich auch berührt. Ich will wirklich nicht nur das Gesetz, das Richtige kennen und das Falsche, ich will den Herrn kennen. Und so kann ich wirklich vielleicht, die Situation ist ganz anders, aber ich kann die Stimme des Herrn, des Vaters auch hören, des Herrn hören und dann auch gehorsam sein.
Ich möchte es kurz noch aufgreifen. Ich glaube, der Herr war wirklich so drauf aus, dass die Jünger den Vater kennenlernen. Ja. Sie waren ja als Jünger erstmal Jünger Jesu, ja, und sie waren ziemlich auf Jesus fixiert. Dem sind sie nachgefolgt und so weiter. Sie hatten eigentlich immer auf Jesus geschaut, ja. Und er will eigentlich sie hinbringen, dass sie wirklich ihre Beziehung zum Vater entdecken und entwickeln. Und ja, Jesus ist für uns gestorben. Er hat für uns sein ganzes Leben hingegeben, aber er hat immer wieder darauf hingewiesen, es ist der Vater, der das in mir wirkt. Ja. Und ja, das beeindruckt mich schon. Ich glaube, wir müssen auch noch mehr unsere Beziehung zum Vater entwickeln und kennenlernen. Ja. Hier vielleicht ganz kurz diese Verse noch aus Johannes 17. Oder Johannes 17, 25 und 26. Ja, gerechter Vater,
die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen.
Amen.
Ja, Amen.
Ja. Ja, mach uns bitte noch mehr den Namen deines Vaters bekannt.
Ja.
Wir wollen ihn auch so kennen, wie du ihn kennst.
Amen. Amen.
Ja. Dazu gibt es ein Vers in Matthäus, glaube ich. Vers 27.
Was habt ihr?
Matthäus 11, Vers 27. wo er sagte, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und dann kommt dieser zusammen.
Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und den Vater kennt niemand als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will.
Amen. Ja, Herr, offenbare uns deinen Vater.
Amen.
Deinen Vater und unseren Vater.
Amen.
Amen. Und können wir auch noch 17, Vers 11 lesen? Johannes, Evangelium nochmal 17, Vers 11. Ja. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir.
Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir.
Ist wirklich auch der Vater, der uns eins macht. Ja. Das ist nochmal wunderbar zu sehen, wir haben einen Vater.
Amen.
Ihn zu kennen, das ist wunderbar. Amen.
Der Sohn hat den Vater, und den Vater hat den Sohn.
Ja.
Und Vers Johannes 8, 42 steht, denn ich bin aus Gott hervorgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt.
Johannes 8, 42.
Ja, das in den Evangelien, oder besser gesagt in diesen Kapiteln, das war schon beeindruckend zu sehen, der Unterschied zwischen dem Herrn und uns, zwischen dem geistlichen Menschen und dem natürlichen Menschen. Und wie eben dieser geistliche Mensch Dinge handhabt und wie wir Dinge handhaben. Und es gibt viele Dinge, die einen beeindruckt haben und berührt haben, aber so, es gab auch eine Stelle, die es vielleicht da geht es darum, der Herr ist in Kapitel 19, ist es, ja. Da wird er vor dem Hohen Rat, 18, da kommt der Hohe Rat, und dann muss er Rechenschaft ablegen. Ja. Und da fragen sie ihn, Jesus, ab Vers 18, Vers 20, Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich, oder 19, fange ich 19 an, der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. 18, 19.
Also 18.
Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zur Welt geredet, immer habe ich in einer Synagoge gelehrt und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe.
Gell, du bist hier in einer Situation, es geht um Leben und Tod und der Herr ist ganz ruhig. Er antwortet auch ganz ruhig, ja. Er ist souverän. Er war im Garten souverän. Da kommt eine Schar mit Fackeln, mit Stangen heiß, mit Waffen und der Herr ist ganz souverän. Er sagt, wen sucht ihr? Er versteckt sich nicht, er geht ihnen sogar entgegen. Der Petrus, wie wir schon gesagt haben, ist übereifrig, dreht hier durch, nimmt ein Schwert und haut auf irgendjemand rum. Und was macht der Herr? Sagt Petrus, soll ich den Kelch nicht trinken? Weißt du, sagt, nee, was hast du jetzt gemacht? Und sagt, soll ich den Kelch nicht trinken? Weißt du, das ist so souverän, mit der Frage hat er den Petrus gestoppt, wenn er gesagt hat, lass es, ich glaube, er hätte ihn nicht gestoppt. Aber er hat gesagt, soll ich den Kelch nicht trinken? Der Vater hat ihn mir gegeben, soll ich ihn nicht trinken? Soll ich den Willen des Vaters nicht tun, Petrus? Doch, mach den Willen des Vaters, ja. Ist einfach, er agiert einfach anders, wie wir gehandelt hätten, ja. Und natürlich, er ist auch wunderbar, der Petrus haut das Ohr ab, wäre ja ein echtes Problem. Also, wie wir vorher gesehen haben, hätte er eigentlich schon dazu geführt, dass der Petrus auch ins Gefängnis kommt, oder? Ja. Aber was macht der Herr? Nimmt das Ohr und heilt ihn auch gleich nur. Das steht nicht im Johannesevangelium, aber in, ich glaube, Lukas ist, da heißt er, nahm das Ohr oder heilte ihn. Das heißt, er hat gleich wieder die Sache repariert. Wir machen alles immer schlimmer, der Herr macht es immer wieder in Ordnung. Das heißt, wir können dem Herrn vertrauen, die Situation ist vielleicht schlimm, aber der Herr bringt es in Ordnung. Und jetzt kommt der Herr, und dort war er im Garten, war er der Ich Bin. Und eigentlich, wenn er nicht hätte wollen, niemand hätte ihn mitgenommen. Es gibt auch mal in dem Evangelium, nicht in Johannes, in einem anderen, eine Geschichte, wo die Hohepriester, die haben auch schon mal die Leute ausgeschickt, die sollen Jesus verhaften. Und dann haben die dazugehört, wie Jesus geredet hat. Und dann kamen sie wieder und was haben sie gesagt? Die Hohepriester haben sich gewundert, ja, wo ist denn dieser Jesus? Und sagen, ja, der hat so geredet, da konnte man gar nicht verhaften. Ja, wenn das, der Herr hätte sie zurückschicken können. Dann werden sie zurückkommen, die Hohepriester sagen, was ist denn jetzt los? Judas hat 30 Silberlinge gekriegt, wo ist denn jetzt dieser Jesus? Und dann haben sie gesagt, nee, wir waren nicht in der Lage, ihn zu verhaften. Ja. Ja. Aber der Herr wollte, dass es geschieht. Ja. Und sogar er ermutigt sie, nimmt nicht mit. Aber er steht vollkommen über der Situation. Und auch hier, der Hohepriester, er antwortet ihm klar wie Kristall. Er sagt, was fragst du mich? Ich habe doch alles schon geredet. Das ist doch eine Farce, was du hier machst. Das ist doch Quatsch. Aber er bringt es viel netter raus. Ja? Er sagt mir, das ist ein Quatsch. Er sagt, gut, wir haben es doch. Ich habe alles öffentlich geredet, frag doch die. Und dann, das finde ich, das hat mich eigentlich sehr beeindruckt und gefreut. Als er das aber sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht. Und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Und da musste ich an die Stelle in Lukas denken, da heißt, wer dich auf die Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem wäre auch den Rocky nicht. Also Toni, was hätte er machen müssen? Nach Lukas 6, Vers 29.
Die andere Wange
auch. Jetzt sagen soll er hier, kann ich auch noch draufhauen. Aber was macht der Herr? Er sagt, Jesus antwortet ihm, habe ich böse geredet? So beweise, dass es böse war. Habe ich aber recht geredet? Was schlägst du mich? Das hat mich deswegen eigentlich gefreut und auch wieder neu beeindruckt, weil der Herr ist kein Gesetz. Wir sind immer schnell dabei, ein Gesetz zu machen. Ja, ja. Ganz, ganz schnell ist ein Gesetz. Das war so lustig. Es gab da auch in der Versammlung in Hirschegg ganz schnell ein Gesetz. Ja. Da hat ein Bruder gesagt, wenn ihr ein Lied vorschlagt, dann wäre es schön, wenn man hören würde, warum ihr es vorschlagt. Weil ihr es nicht nur vorschlagt, sondern vielleicht sagst du, ach, mich hat der Vers berührt oder ich habe jetzt gerade irgendwie, ja. Und der wollte das nicht, aber es gab andere, die haben es dann gleich als Gesetz genommen. Oh, ein Liedvorschlager, ohne zu begründen von A bis Z, warum du dieses Lied vorschlägst. Das ist so schnell, sind wir beim Gesetz. Aber der Herr ist der geistige Mensch. Und er ist nicht unter dem Gesetz. Er ist unter dem Vater. Was ihn regiert, ist der Wille des Vaters. Und er bringt diesen Willen zum Ausdruck. Und der Wille des Vaters ist nicht immer die Backe hinzuhalten, sondern manchmal auch, in dem Fall hat er dem gesagt, was schlägst du mich? Ist es okay, was du da machst? Ja, und der Frau zeigt es, wir brauchen diese Beziehung, was wir heute Morgen schon gesagt haben, sonst handeln wir immer nach dem bloßen Buchstaben. Und genau davon will uns der Herr frei machen.
Ja, ja.
Gell? Er will uns frei machen, indem er uns den Geist gegeben hat. Und dieser Geist soll uns in alle Wahrheit leiten.
Amen.
Herr Jesus. Ja, die Verse in Johannes 16, Vers 7 vor allem, zeigen, wie der Herr seine Jünger vorbereitet hat auf das, was kommt. Und sie sollten wissen, was geschieht. Und auch verstehen.
Genau.
Und nachher, Petrus macht es trotzdem.
Genau.
Er sagt in 7, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch.
Amen.
Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und damit zeigt er den Jüngern Gottes Plan. Und zeigt ihnen, was passieren muss, was und wie er diese Erlösung vollbringen muss. Aber in dem Augenblick, denke ich, haben sie es nicht verstanden.
Ja.
Sie haben nur Traurigkeit gehabt. Sie folgen einem Lehrer, der sagt ja, dass er sie verlassen wird. Das gefällt ihnen nicht. Und als es dann wirklich passiert, dann fliehen sie alle wie eine Herde Schafe, die angegriffen wird, jeder in eine andere Richtung. Erst als der Geist kommt, als der Geist erweckt wird, dann sehen sie, verstehen es.
Amen.
Wunderbar.
Amen.
Also gerade das mit der Souveränität vom Herrn, das ist etwas, was mich in dieser Zeit auch so richtig berührt hat. So, ja, so wie auch schon gesagt wurde, so wie wir reagieren, und so wenn ich an mich selber denke, so wie ich zumindest früher des Öfteren reagiert habe auf manche Situationen, und dann das mit dem, schon auch mal ein bisschen mit dem Vergleich, wie der Herr gerade in diesen Kapiteln reagiert auf so Situationen, wo es ja auch letzten Endes um das zumindest menschliche Leben und Tod geht, ne? Aber er hat immer diesen Blick auf das, was danach kommt. Und irgendwo das so in dieser Woche ist mir das auch mal so bewusst geworden, wo ich mich dann auch eigentlich frage, warum gucke ich dauernd auf das, was mich hier so umgibt? Warum gucke ich nicht auf das, was, ja, worauf er geschaut hat auch, ne? Also so in dem Lied, das wir ja vorhin gesungen haben, von der richtet euer Denken auf das, was oben ist. Ich richte mein Denken so oft auf das, was hier ist, was mich hier so umgibt. Ich meine, klar, da gibt es viele Sachen, die man auch, wo man drüber nachdenken muss oder wo man regeln muss. Aber im Großen und Ganzen wurde mir einfach so bewusst, dass es wichtiger ist, wirklich auch in vielen Situationen mal wegzuschauen. Mal wirklich auf den Herrn auch zu schauen,
Amen.
Weil wie viele Situationen gibt es, da steckt man drin und man macht sich Gedanken drüber.
Ja.
Und dann guckst du auf den Herrn und denkst, die Situation ist doch gar nicht so schlimm.
Richtig, ja.
War doch gar nicht so wild. War vielleicht nicht angenehm, ja. Aber ja, so wild, wie ich es bislang empfunden habe, ist sie überhaupt nicht. Und da einfach mal, das ist das, was ich in der Zeit so erfahren durfte, auch vom Herrn, einfach einmal den Blick wirklich zu wenden. Und also ganz am Anfang, was heißt ganz am Anfang, da in Kapitel 14, da heißt es ja, sagt er ja dann selber auch, euer Herz soll nicht erschrecken und sich nicht fürchten. Und ja, so wenn man immer nur auf die Situation guckt, in der man ist, was macht man? Das Herz erschrickt und fürchtet sich sofort vor der Situation. Und das Ergebnis ist dann natürlich auch dann, vielleicht nicht immer, aber doch in vielen Fällen, zumindest kann ich da von mir selber sprechen, dann kommt Streit heraus. Na, dann fängt man an, sich zu streiten, sich zu rechtfertigen und was auch immer, anstatt dass man dann wirklich einmal den Blick wendet und sagt, hey, es gibt doch auch einen anderen Weg. Und es gibt nicht immer nur den Weg, dass man sich streitet, sondern es gibt immer mindestens zwei Wege bei dem, was man macht. Mhm. Und ja, was auch so rauskam und was mir auch so bewusst wurde in der Zeit, wenn man dann den Blick auch auf ihn wendet, dann stört er einen auch. Mhm. Und dann ist es vollkommen egal, wie aus menschlicher Sicht die Situation ist, dann, ich sage jetzt mal so, dann gibt er auch mir die Möglichkeit, über dieser Situation zu stehen, wie man das so schön sagt. Und es wirklich aus einem völlig neuen Blickwinkel zu sehen und dementsprechend auch völlig anders zu reagieren.
Amen.
Ja. Und ja, und was dann, was auch so ein bisschen damit reinspielt, ist ja auch das, dass er, was mir da auch so bewusst wurde, dass er auch zu jedem Einzelnen von uns redet. Ne? Mhm. Und dass wir wirklich nichts ohne ihn tun können. Gerade in den ganzen Situationen, in denen wir sind. Genau. Da am Schluss, da kommt ja dann auch noch, ne, sie gehen dann wieder fischen, weil der Herr ist weg. Und fangen halt die ganze Nacht über nichts. Und er sagt bloß, ja, warf doch das Netz mal zur anderen Seite aus. Und flupsch, schon funktioniert die Seite, wenn man auch auf ihn hört. ja, irgendwo wirklich, dass er einen auch wieder aus dem Loch, in dem er drin steckt, herausholt.
So ist es.
Dass er wirklich auch persönlich zu einem redet, auch zu den verschiedenen Jüngern. Er hat persönlich zu ihnen geredet. Ne? Aber so dieses, er offenbart sich ihnen und nicht der Welt. Mhm. Das ist auch so eine wirklich persönliche Beziehung einfach zwischen ihm und seinen Jüngern. Mhm. Oder wie er ja dann am Schluss auch sagt, zwischen ihm und seinen Brüdern auch. Ja, und dann kann natürlich auch sowas funktionieren, das mich auch so beeindruckt hat, wo die Maria da am Grabe schon weint und tut und den haben sie weggetragen und sie wissen nicht, wo er ist und so weiter. Ne? Und da wurde ich dann auch daran erinnert, er sagt nur ein Wort und ihre Seele wurde geheilt.
Amen.
Amen.
Halleluja. Und genau in dieser Situation war ich drin, in dieser Zeit. Also ich habe selten so viel Druck erfahren wie in den letzten 10 Tagen von allen Seiten. Und ich konnte kaum mehr schlafen. Aber nur 2 Stunden oder so geschlafen. Und habe dann E-Mails bekommen, auch von allen Seiten, und ich habe versucht, darauf zu antworten. Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr war ich verstrickt in die Sache. Da hat mir noch jemand gedroht, eine Schwester hat mir gedroht mit den Brüdern in Stuttgart, dass jetzt das dem bald sagen wird, was mit mir los ist. Und aber zum Glück haben dann diese Brüder mir beigestanden und haben mich wieder zur Ruhe gebracht. Und ich habe diese E-Mails gar nicht mehr gelesen und kam eher mehr in die Ruhe des Herrn hinein. Und darum dieses Wort, euer Herz soll nicht erschrecken.
Amen.
Glaubt an Gott und glaubt an mich.
Amen.
Also diese Schwester wollten wir eins auswischen, aber der Herr hat es positiv gewendet. Ja. Und jetzt sehe ich einfach zu, was der Herr macht. Das ist gar nicht meine Sache. Ich kann das sowieso nicht machen. Wir haben immer wieder gebetet. Das war alles, was wir machen können. Wir müssen gar nicht selber kämpfen. Und jetzt schlafe ich wieder sehr gut.
Weil du das gerade noch angesprochen hast. Ja. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Der Vers war mir jetzt gerade sofort im Gedächtnis.
Aha.
Und auch die Geschwister nutzt der Feind ab und zu, um uns einzuhauen.
Das war nur eine Fehleinschätzung von einer bestimmten Situation, was die Brüder anders eingeschätzt haben wie ich. Und ich, inzwischen hat sich herausgestellt, falsch eingeschätzt haben. Und dadurch kam hier ein Sturm zustande, der, mal schauen, wir müssen beten, dass der Herr das wieder glättet.
Amen.
Genau.
Ich finde, wenn man jetzt das Ganze anguckt hier, diese Kapitel, das ist irgendwie, das ist ein großer Überblick, diese Kreuzigung und das alles. Das haben wir auch gesehen, der Herr hat alles in der Hand.
Also ja.
Es läuft alles genau ab. Ich kann sagen, wie am Schnürchen so. Gell? Also die gefangen genommen, aber gegeißelt. Und dann wird er jetzt ja gekreuzigt. Das war ja jetzt auch nicht mehr nach den jüdischen Gesetzen. Hätte eigentlich gesteinigt werden müssen. Das durfte aber nicht, weil er den Römer da war. Also wird er gekreuzigt. Also ist genau richtig, zum richtigen Zeitpunkt alles klappt. Und wenn ihr das dann so anguckt, das klappt alles wie ein Schnürchen. Und er bemüht sich dann, eben die Jünger zu bewahren, die Jünger, dass er nicht mutlos wäre. Eigentlich, kann ich sagen, er tut sich gar nicht so, dieses Leid ist nicht so im Vordergrund, sondern vielmehr seine Sorge um die Jünger. Gell? Oder dann ist er am Kreuz und dann sagt er noch zu Johannes, sieh da deine Mutter, weil die muss ja auch noch versorgt werden. Die ist schon jetzt da und er ist weg und weiß ja nicht, wie die Beziehung zu ihrer anderen Söhne war. Die haben vielleicht gesagt, von der will man nichts mehr wissen, wenn es mit Jesus geht. Aber und er hängt am Kreuz in Kapitel 19, 26. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Gell? Und dann sorgt er für seine Mutter und stirbt das, steht auf, dann kommt noch die Maria, eigentlich wieder zum Vater auffahren. Jetzt kommt die Maria und dann sorgt er sich auch noch um die. Jetzt ist die total aufgelöst und heult und nicht überhaupt. Jetzt bleibt er extra noch und redet mit ihr, damit sie auch noch beruhigt wird. Und ich sage, naja, jetzt soll sie halt mal heulen, ich komme ja eh gleich wieder. Nein. Dann wird sie sich ja schon mit. Aber da bleibt er und muss auch für die Kugel. Gell? Also, dann kommt er, dann erscheint er der Jünger. Alles toll, Thomas ist wieder da. Kommt er 8 Tage später wieder, macht genau das Gleiche, geht wieder durch die verschlossene Tür, sagt wieder das Gleiche, damit er das auch noch mitkriegt. Gell? Also ich finde das halt so toll, ja. Eigentlich dieser Tod, es ist natürlich schrecklich, ja, aber es ist nicht so, wie soll ich sagen, so dann nicht einmal so, diese Sorge um diese Jünger, das ist mehr da irgendwie. Das andere hätte er in der Hand, er hätte es natürlich auch in der Hand, aber da sieht man, wie er agiert, wie er guckt, wie er macht, weißt du? Also ich finde das irgendwie so cool, gell?
Genauso finde ich das. Ich
Fische, da muss er auch nochmal erscheinen, dass das wieder.
Genauso kümmert er sich um uns.
Genau.
Amen.
Und er hat auch so ein Vertrauen in den Tröster.
Genau.
Er redet ja eigentlich 14 bis 16 nur über den Tröster. Ja, das noch. Auf jeden Fall ist es so gut, dass er diesen Tröster uns nahe bringt. Weil der ist es, der uns in alle Wahrheit
erinnert. Amen.
Und auch den müssen wir auch kennen. Es ist nicht nur, dass wir den Vater kennen müssen, nicht nur den Sohn, sondern auch den Geist.
Genau.
Den dreieinen Gott, den gilt es zu kennen.
Amen.
Und was mich auch berührt hat, war dieses Gebet in Johannes 17, dass der Herr, bevor er noch, er hat alles ausgeredet eigentlich, was er ihm sagen wollte oder musste. Und in Johannes 17 geht er dann nochmal zum Vater und betet für die Jünger. Und der Bruder, der, als wir das in der Versammlung hatten, hat gemeint, der ist nicht hingegangen und hat dann eingeteilt, organisiert. Petrus, du machst die Leitung, Johannes, du kümmerst dich um das Essen oder so. Und du machst das Evangelium, Jakobus und so weiter. Sondern er ist zum Vater gegangen. Und er hat auch vertraut, dass der Vater es tun wird. Und ja, das ist irgendwie eine gute Haltung, dass wir es auch dem Vater abgeben. Nicht irgendwie versuchen zu organisieren, zu werkeln, sondern auch zum Vater zu kommen. Sagen, Herr, es ist dein Werk. Und nicht zu sagen, ja, ich weiß es besser, sondern er sagt auch in Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das heißt, es ist sein Werk gewesen und deshalb können wir es auch immer wieder ihm zurückgeben.
Ja, es war schon irgendwie, oder es ist beeindruckend, wenn man sieht, wie der Herr hier agiert. Ich muss da einfach nochmal, ich fand es so beeindruckend, am Garten, wie schon gesagt, es war unmöglich, ihn zu verhaften, wenn er es nicht wollte. Der Petrus in seinem Eifer, er heißt ja auch im Lukas-Evangelium Petrus der Zelot, in seinem Eifer für Gott und für Jesus hätte er es verhindern wollen. Ja? Der Vater hat es bestimmt und der Mensch hätte es verhindern wollen. Und dann fand ich das Bild so beeindruckend, wie Jesus vor dem Pilatus steht. Und wie dieser Mensch, dieser Pilatus, eigentlich ein gewissenloser Mensch. Wenn du so ein Pilatus bist und wirst, dann bist du kein Netter. du wirst im Römischen Reich nicht irgendwas, wenn du nicht über Leichen gehst. Ja, der war sicher korrupt, hat genug Menschen umbringen lassen, um in diese Stellung zu kommen, und der begegnet jetzt Jesus. Und dann heißt, und Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihm: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Denn Pilatus ist es doch normal egal, ob so ein Jude schuldig oder nicht ist. Wenn die halt den wollen, dann soll er ihn haben. Aber hier war eine andere Situation. Da heißt dann weiter: Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr.
Richtig.
Da kommt ein Gefangener, die Juden bringen den scharenweise und sagen, den wollen wir umbringen lassen. Und normal hätte der Pilatus gesagt, ja, dann macht es, lass man halt umbringen. Aber der Pilatus reagiert ganz anders, der kriegt Angst. Der redet mit diesem Menschen und merkt, das ist kein normaler Mensch. Er merkt, dieser Mensch, der hat sogar den Namen, haben wir ja festgestellt, sie sagen, er ist der König der Juden. Und eigentlich darf es keinen anderen König geben, außer dem König, außer dem Kaiser von Rom. Obwohl er das genau weiß, hat er Furcht vor dem König der Juden. Und er sieht auch, er ist der König der Juden. Er schreibt nämlich nachher drauf, er der König der Juden. Auf seinem Kreuz steht nachher, dass er der König der Juden ist.
Das war sein Verbrechen.
Ja, aber nicht nur sein Verbrechen, auch seine Ehre, weil die Pharisäer kamen nämlich und sagten, schreib ihn, er hat es behauptet. Und dann sagt er, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das heißt, es war auch seine Auszeichnung. Der Herodes, als Jesus geboren war, er hatte auch gehört, da gibt es einen König der Juden. Und sein ganzes Sinnen war, diesen König umzubringen. Und der Pilatus sagt, ich lasse den nicht umbringen. Und Jesus muss den Pilatus sogar noch ermutigen. Habt ihr das schon mal gesehen? Er hat ihn sogar ermutigt. Er hat ihn gestärkt, sonst hätte er ihn nicht einmal verurteilt. Er sagt nämlich zu ihm, da sagt Jesus zu ihm, du hättest gar keine 19,11. Er 10 sagt Pilatus noch großspurig, was gar nicht stimmt. Da sagt Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich freizulassen und Gewalt habe, dich zu kreuzigen. Jesus antwortete, du hättest gar keine Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Damit hat der, welcher mich dir ausgeliefert hat, größere Sünde. Er sagt, ja, du, das ist gar nicht so schlimm, was du jetzt machst, weil du bist dazu berufen. Er ist in diese Position gekommen, um genau das zu tun, ihn zu verurteilen. Und da heißt ihm, daraufhin suchte Pilatus, ihn freizulassen. Weißt du, der hat überlegt, gerungen, wie kann ich diesen Jesus freilassen? Ich habe Angst, ich will nicht. Irgendeinen Weg muss es geben, dass der nicht verurteilt wird. Und das siehst du daran, dass er doch nicht die Gewalt hatte, ihn freizulassen. Am Schluss muss er ihn doch. Und dann geht er sogar noch so weit, weil nichts mehr hilft. Da sagt er eben daraufhin,
die Jugend spielen.
Genau, wo ist es hier, wo er sagt, dann später ist es jetzt hier. Und es war der Rußtag und er sagt zu ihnen, siehe euer König. Es gibt ja ein anderes Evangelium, wo er dann sagt, er nimmt eine Schüssel Wasser und wäscht seine Hände und sagt, das Blut kommt über euch. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich finde es so beeindruckend.
Ja,
dein Blut kommt über uns, genau. Dass du hier siehst, die Welt, das hat mich eigentlich beeindruckt, die Welt ist klarer wie die Religion. Im Johannesevangelium heißt es auch, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Er kam zum Pilatus und der Pilatus sagt, den will ich nicht kreuzigen. Den will ich nicht. Er bietet ihnen den Barnabas oder Barabbas an. Warum? Weil er der schlimmste Verbrecher war, den er gerade zur Verfügung hatte. Das war der Oberschlimme. Und er sagt, wen wollen wir, den oder den? In der Hoffnung, dass sie sagen, naja, also so schlimm ist jetzt Jesus doch nicht. Und dann sagen sie sogar, Barabbas, den wollen wir. Den Mörder, den Lügner, den Räuber, den nehmen wir lieber als den Gerechten. Weißt du, was die Religion alles in der Lage ist, was unser Eifer in der Lage ist, er hindert komplett den Weg Gottes. Aber lob den Herrn, der Herr lässt ihn nicht aufhalten. Niemand kann es verhindern, dass er ans Kreuz geht. Genau, zu unser Glück, sonst wären wir nicht hier.
Ich wollte es kurz noch bestätigen, was Claudia vorher sagte. Es ist uns aufgefallen, dass im Johannesevangelium die Leiden des Herrn gar nicht so im Zentrum stehen. Ja? Ja, ja. Sie werden erwähnt, sie müssen erwähnt werden, aber der Fokus liegt vielmehr darum, wie er alles arrangiert und sich darum kümmert, dass die Jünger nicht zu Schaden kommen. Ja? Mhm. Selbst der Petrus haut dem Sklaven das Ohr ab, der Herr heilt es wieder, damit er nicht in Probleme gerät. Ja. Ja? Er kümmert sich an allen Stellen, damit die Jünger wirklich bewahrt bleiben. Mhm. Und das ist so beeindruckend. Gell? Der Herr trägt das alles, aber sein Fokus ist auf die Seinen gerichtet, bis zum Ende.
Amen.
Dass sie bei ihm bleiben. Und auch sogar haben wir gesehen, das Kapitel 21 ist eigentlich wie eine Anfügung, das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Eigentlich könnte es mit Kapitel 20 aufhören, kommt schon ein Schlusssatz, ja, dass das alles geschrieben ist, damit wir an Jesus Christus glauben sollen. Aber dann zeigt er nochmal, wie er sich auch später, nachdem er alles schon verbracht hat, sich immer noch auf seine Jünger schaut. Ja. Weil sie haben irgendwie, können gar nichts anfangen damit, dass Jesus als der Geist in ihnen lebt. Er ist irgendwie weg, der Geist ist zwar da, aber sie können damit noch nicht richtig umgehen. Und sie drohen wieder in ihr altes Leben zurückzugehen. Dann gehen sie halt fischen, kümmern sich um ihren Lebensunterhalt und dann erscheint der Herr ihnen wieder und erinnert vor allem den Petrus an diese Berufung. Als er gerufen wurde, war er auch fischen, aber er hat keinen Fisch gefangen. Erst als Jesus zu ihm gesprochen hat, jetzt wirft nochmals das Netz aus, hat er was gefangen. Und genau diese Situation erleben sie wieder und der Herr kümmert sich dabei auch um sie, dass sie nicht wieder abdriften, sondern dass sie bei dem bleiben, wofür er sie erwählt hat. Ja. Es ist wirklich beeindruckend, wie sehr er in der ganzen Entwicklung hier, wie sehr er für sie einsteht.
Ich möchte auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Johannes 21,3. Simon Petrus sagt zu ihnen, zu seinen Brüdern, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit dir. So gingen sie hinaus und traten in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Wie in der Gemeinde, wir haben nicht so eine Beziehung wie hier. Das ist also noch das Alte. Der Bruder so und so hat gesagt, also machen wir das. Nee, wir haben alle den Geist und wir können prüfen. Und manchmal kann es sogar sein, es ist nicht der Herr. Das war damals nicht der Herr. Wir brauchen nicht vorher, wenn es nicht der Herr ist. Ja. Oder wir können sagen, wie der Gemeinschaft handelt, ich glaube, das ist nicht vom Herrn oder so. Also diese Freiheit haben wir in der Gemeinde nicht, weil jetzt jemand diese Position hat. Wir haben sowieso, keiner hat die Position. Und diese Stellung hat. Dann müssen wir alles tun, ja. Wir haben alle den Geist und wir sagen meistens Amen, weil es der Geist ist. Aber wenn es mal nicht der Geist ist, müssen wir uns auch nehmen und nicht blind irgendwo folgen. Weil wir haben gerade die Situation und darum sage ich das.
Und der Herr hat auch immer so einen feinen Umgang mit ihm. Sagen, was macht er jetzt? Jetzt geht der Fischer, hallo, jetzt hat er den Geist, hat er wisst er nicht am Anfang. Ja. Dann sagt er, jetzt schon die Fische gebraten und sagt, Jesus spricht schon, kommt her, frühstückt. Also finde ich irgendwie so, dass, wie er das dann macht, finde ich irgendwie, oder mir jetzt wurde Petrus dann das Ohr abgehauen, dass er nicht sagt, was machst du denn? Weißt du nicht, sondern sagt, so nicht den Kelch des Vaters nicht. Also ich finde so dieses feine Menschsein, das muss man nicht hin, haut dann nein, und sagt, oh. Aber er tut wirklich so mit Liebe und Einfühlung, er kann sich in sie wirklich hineinversetzen und kommt ihnen entgegen und holt sie da ab, wo sie stecken irgendwie und bringt sie wieder zurück. Also dieses Menschsein, das müssen wir wirklich ergreifen.
Und das Fischen war unnötig, weil der Herr hatte schon Fische da und hat schon sogar schon gebraten. Also es war, sie hatten jetzt zu viel. Das war auch für Sorge.
Ja, das, also gerade das, was ja auch schon so angesprochen wurde, was mich auch so beeindruckt, ist wirklich dieses Dienen und Sorgen Jesu für seine Gemeinde letzten Endes. Ne?
Ja.
Und genauso wie er bei seinen Jüngern, wie er für die gesorgt hat und wie er die auch so immer wieder mal auf die richtige Spur gedrückt hat, so mit seiner Liebe und seiner Sanftmut, genau das macht er ja bei uns auch. Ne? Mhm. Man kann mal irgendwie links oder rechts raus, das ist menschlich, sage ich jetzt mal. Aber dennoch führt er einen immer wieder auch zurück.
Mhm. Amen.
Na, und er macht das nicht so mit Gewalt, so mit der Peitsche oder was, sondern ja, mit seiner Sanftmut einfach.
Amen.
Und mich hat auch hier am Ende auch sehr berührt, auch dieser Punkt, der Herr bringt zurück. Und der Herr auch spricht auch durch im Gebet zum Vater, dass er wünscht oder er will, dass seine Kinder in der Einheit stehen. Mhm. Und ich finde es so wunderbar, dass sie das auch gemacht haben. Mhm. Selbst im negativen und im positiven Sinne. Aber die waren in der Einheit, sie blieben zusammen. Mhm. Und ich finde wunderbar, die Magdalena hat, die Maria Magdalena hat den Herrn gesehen, die ist sofort zu Jüngern gegangen. Und so weiter, auch mit den anderen. Also sie haben es weitergegeben, mitgeteilt. Und es ist gut, der Herr erscheint ihnen. Und indem sie, also wo sie zusammen waren. Und es war auch sein Wunsch, dass sie zusammen sind. Mhm. Und das hat, wir haben dann auch kurz Gemeinschaft darüber gehabt. So, Thomas hat Zweifel gehabt, er hat Furcht gehabt, so wie die Jünger auch davor. Sie blieben zusammen, sie haben Furcht gehabt, aber sie waren zusammen und der Herr ist ihnen erschienen. Mhm. Und Thomas auch hat Zweifel gehabt. Und interessant ist, dass der Herr ihm nicht dann getrennt erschienen ist, sondern er hat auch gewartet, bis Thomas dann auch zu den Jüngern geht und dann ist er ihm erschienen. Und ja, und ich finde es auch wunderbar, dass Thomas auch mit seinen Zweifeln hat gehört, okay, Jesus ist ihnen erschienen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber er ist danach geblieben und dann steht sogar geschrieben, in Johannes Kapitel 20, in Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas mit ihnen. Er hat diese 8 Tage gewartet, bis Jesus erschienen ist. Und ich finde, einerseits ist wichtig unsere persönliche Ausrichtung, weil dass die Jünger Jesus gesehen haben, hat Thomas nicht ausgereicht. Er wollte selber auch den Herrn treffen. Oder die Maria Magdalena hat auch nach dem Herrn gesucht. Also jeder Einzelne hatte so ein suchendes Herz nach dem Herrn. Aber es war immer noch wichtig, dass sie zusammenbleiben. Mhm. Und dann ist der Herr ihnen erschienen und hat den Geist ihnen gegeben. Das hat mir auch gezeigt, egal welche Zweifel wir haben, Frustration oder Kleinglauben, es soll nicht uns, nicht dem Feind gelingen, uns von der Herde, von den Geschwistern wegzuziehen. Wir brauchen sie. Es ist wirklich eine Ermutigung da und der Herr kann uns dann auch erscheinen und sich zeigen. Also es soll nichts uns wirklich, dem Feind soll es nie gelingen, uns von seiner Herde, von der Gemeinde uns wegzuziehen. Und natürlich andererseits ist auch dieser weitere Punkt, ist immer noch wichtig, dass wir ein offenes Herz haben, weil es kann sein, dass die anderen den Herrn berühren. Und ich bin immer noch in meinen Zweifeln. Und wenn ich nicht offen bin, dann kann der Herr auch, ja, es gibt so eine Gefahr, dann berühre ich den Herrn nicht. Und dann war auch noch dieser Punkt, als Thomas dann auch mit diesem suchenden, offenen Herz den Herrn gesehen hat, hat er gar nicht gebraucht, den Herrn, so wie er davor auch gesagt hatte, seine Wunden zu berühren oder so. Das war sofort klar. Mhm. Und so wirklich diese Berührung mit dem Herrn, ja, diese offene Augen, und wenn wir ihn sehen, das nimmt alle Zweifel weg.
Ja, das wollte ich auch nochmal bestätigen, dass der Herr hat, das ist irgendwo auch ein Geheimnis, dass die Einheit der Christen einen Segen hat. Das heißt ja auch in Psalm 133, wie fein und wie lieblich, wenn Brüder in Einheit beieinander wohnen.
dort hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Und in Apostelgeschichte 2 heißt es auch, als der Geist dann ausgegossen wird, heißt es, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle am selben Ort zusammen. Mhm. Und das ist auch irgendwo ein Geheimnis, dass der Herr auch diese Einheit so sehr schätzt. Das ist auch das, was er betet in Johannes 17, dass sie alle eins seien. Und auch in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Gemeinschaft, die schätzt der Herr auch.
Amen.
Amen.
Ja, und er sagt auch in Kapitel 17, Vers 10 bis 11, ja, und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heilige Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir. Oder auch dann weiter, damit sie in eins vollendet sind. Und das hat mich auch so berührt, damit sie eins seien, so wie wir. Also Jesus hat wirklich, ich habe dann auch gelesen, mir ist in den Sinn gekommen, den Abschnitt von auch von Johannes Kapitel 7, wo die Brüder von ihm bitten, dass er hingeht und sich offenbart oder von sich spricht. Aber er hat gesagt, er war so voll, völlig abhängig vom Vater, ist dann nicht gegangen, bis der Vater ihm gesagt hat, er soll gehen. Und überhaupt, also er hat alles, was er gemacht hat, so wie er sagt, alles, was mein ist, das ist dein. Er war so eins, er hatte nichts von sich selber und getrennt von dem Vater, sondern es war alles eins. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so schade, dass heute im Christentum sagt man, ach, ein bisschen ist doch nicht schlimm, solange es für den Vater ist, für Gott. Zwar mein, aber für ihn ist nicht schlimm. Also man sieht hier ganz klar, wie Jesus geschrieben hat, eins, ja, alles, alles. Und damit sie eins seien, so wie wir, wirklich in so völliger Abhängigkeit vom Vater, in diese völlige Einheit mit dem Vater. Es kann wirklich gar nichts geben, was uns trennen soll, gar nichts, ja.
Amen.
Ja, und es ist nur der Herr, der uns eins macht. Die Jungen, die waren auch ganz verschiedene Menschen, bevor sie den Herrn kennengelernt haben. Aber der Herr hat sie ja verändert. Mhm. Diese 3,5 Jahre, die die Jungen mit dem Herrn verbracht haben, ja, die wurden ganz andere Menschen. Und obwohl sie auch nicht so viel verstanden haben, was der Herr ihnen gesagt hat oder gelehrt hat, hatten sie alle Liebe zu ihm. Und das war eigentlich die einzige Voraussetzung, ja, warum sie dann auch zusammengeblieben sind, warum der Herr ihnen auch so viel, warum der Herr sich auch um sie so viel gesorgt hat. Mhm. Er braucht auch eigentlich nicht so viel von ihnen, nur ihre Liebe. Mhm. Dass sie wirklich ihn suchen, dass sie ein suchendes Herz für ihn haben, und das hatten sie. Mhm. Obwohl sie auch so viele Fehler gemacht haben, liebten sie trotzdem den Herrn, und der Herr hat es geschätzt. Deswegen kam er zunächst zu ihnen nach Auferstehung, und er blieb mit ihnen, und er wollte, dass sie wirklich den Vater noch mehr kennenlernen, dass sie ihn auch noch mehr kennen, dass sie sein Werk auch erkennen, sein Ziel. Und das war wunderschön, ja. Dass nicht durch ihr eigenes Fleiß oder ihr Wunsch zusammenzubleiben, das hätten sie nicht geschafft, sondern nur weil der Herr sie zusammengefügt hat, nur weil sie den Herrn liebten, wirklich liebten. Deswegen blieben sie zusammen, auch in Schwierigkeiten, in Not.
Amen.